möchte noch beten. Treuer himmlischer Vater, in dem wunderbaren Namen Jesus Christus sind wir hier. Und wir danken dir von ganzem Herzen für deine Treue und für deine Liebe, für dein Durchtragen jeden neuen Tag. Und dass du der Gott bist, der uns sieht. Dass du der Vater der Barmherzigkeit bist und Gott allen Trostes. Und du hast uns das Liebste gegeben, deinen Sohn Jesus Christus, der für uns gestorben ist und auferstanden ist und lebt und in Macht und Herrlichkeit wiederkommt. So danke ich dir für diesen Abend. Leite mich, inspiriere du mich durch deinen Heiligen Geist. Gib mir die Worte, die ich jetzt weitergeben möchte. Und ich will es tun in deiner Kraft. Und ich will es tun in deinem Namen. Amen. Wir haben in der Einleitung schon sehr viel gehört zum Thema Weisheit im Alten Testament, im Neuen Testament. Ich möchte jetzt einen Abschnitt lesen, den wir noch nicht gehört und gelesen haben. Und zwar dieser Abschnitt steht im Jakobusbrief. Ich denke dann, ja, ich weiß, was der jetzt sagt. Denn im Jakobusbrief steht, so jemand an Weisheit mangelt, der bitte Gott, der gerne gibt. Ist aber nicht dieses Thema. Aber es steht auch im Jakobusbrief. Ich möchte jetzt von einer anderen Stelle ausgehen und diese Stelle steht im Jakobusbrief Kapitel 3, die Verse 13 bis 18. Jakobusbrief Kapitel 3, Vers 13 bis 18. Und Jakobus beginnt diesen Abschnitt mit einer Frage. Und die Frage lautet, wer ist weise und verständig unter euch? Eine gute Frage. Wer ist weise und verständig unter euch? Ich lese einmal, dass wir den ganzen Abschnitt im Zusammenhang haben, lese ich den ganzen Teil und nachher werde ich ein paar Gedanken euch weitergeben. Wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige aus dem guten Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Wenn ihr aber bittere Eifersucht oder Neid, Eigennutz oder Streitsucht in euren Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Und jetzt sagt Jakobus, dies ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, eine sinnliche, ja, eine teuflische oder dämonische. Denn wo Eifersucht, wo Neid oder Streitsucht ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Und jetzt sagt Jakobus, die Weisheit von oben, was ist die Weisheit von oben? Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedvoll, milde, folgsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. So, jetzt haben wir mal den Text im ganzen Bild. Jetzt möchte ich euch ein paar Gedanken weitergeben. Noch einmal zu dieser Frage. Wer ist weise und verständig unter euch? Wie, an was sieht man einen Menschen, dass er weise und verständig ist? Was ist das Merkmal eines weisen, eines verständigen Menschen? Aus dem guten Wandel. Der gute Wandel. Die Bibel spricht immer wieder davon, dass wir weise sein sollen, wenn wir mit Weltmenschen zusammen sind. Also diese Weisheit, dieser gute Wandel in der Welt. Wir müssen weise wandeln in der Welt, denn die Welt sieht uns. Und wir haben eine Aufgabe, einen Auftrag, wo die Bibel sagt, wo das Paulus ausspricht, ihr seid Botschafter an Christi Stadt. Also wir haben eine Aufgabe in unserem Wandel, in unserem weisen Wandel, diese Werke tun. Und jetzt kommt ein ganz wichtiges Wort. Dieses Wort heißt Sanftmut. Oh, das ist nicht immer so einfach, gell? So sanftmütig zu sein. Ich habe mir mal überlegt, was bedeutet dieses Wort Sanftmut? Also wenn man das mal zusammen auseinander nimmt, dann heißt es eigentlich sanft und Mut. Das bedeutet, es braucht Mut, sanft zu sein, wenn uns manchmal fast der Kragen platzt. Ich habe mal in einem Lexikon nachgeschaut, was das Wort Sanftmut bedeutet. Diese Sanftmut ist eine Einstellung des Geistes und des Herzens, die sich in Freundlichkeit, mit Kraft und nicht mit Weichheit ausdrückt. Es ist eine Tugend, die mit einem festen Charakter verbunden ist, wie wir sie an Christus sehen. Diese Freundlichkeit, Milde oder Sanftmut ist eine Frucht des Heiligen Geistes, die jeder Christ haben sollte. Und wenn ich nachdenke über dieses Wort Sanftmut, dann kommt mir ein Wort von Jesus in den Sinn. Im Matthäus-Evangelium, Kapitel 11, Vers 29, da sagt Jesus, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Ja, was sollen wir lernen von ihm? Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und jetzt sagt Jesus etwas ganz Wichtiges. Wenn wir diese Sanftmut und diese Demut in unserem Herzen haben, dann werden wir Ruhe finden für unsere Seelen. Also Jesus sagt, ich bin dieses Beispiel an Sanftmut, an Demut, lernt von mir. Unser größter Lehrmeister ist und bleibt der Sohn Gottes, Jesus Christus. Er hat uns dieses Leben vorgelebt. Jetzt komme ich weiter, weil jetzt wird Jakobus sehr direkt. Überhaupt, der Jakobusbrief ist ein unglaublich schwieriger Brief, weil da geht's ans Eingemachte. Gell? Der Martin Luther, wir haben ja dieses Jubiläum, Reformationsjubiläum, der Martin Luther, der konnte überhaupt nichts anfangen mit dem Jakobusbrief. Der hat einmal gesagt, dieser Jakobusbrief ist eine stocherne Epistel, und er hat diesen Jakobusbrief in die Apokryphen hinein verdonnert. Der konnte überhaupt nichts anfangen mit dem Jakobusbrief. Ja, warum? Wisst ihr warum? Dass Martin Luther nichts mit dem Jakobusbrief anfangen konnte? Ganz einfach, er hat ihn nämlich nicht verstanden. Martin Luther hat gesagt, er hatte immer diesen gnädigen Gott gesucht. Und dann wurde ihm in der Übersetzung des Römerbriefes auf der Wartburg ein Vers bewusst, nämlich der Römer 3, Vers 23. Alle haben gesündigt und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, und werden gerechtfertigt durch was? Allein durch die Gnade. Und das war für Luther dieser gnädige Gott. Und was sagt jetzt Jakobus? Er sagt etwas, das Luther überhaupt nicht verstanden hat. Jakobus sagt, Glaube ohne Werke ist tot. Und der Luther sagt, nein, ich werde gläubig allein durch den Glauben und nicht durch das Gesetzeswerke. Eine Frage, wer hat recht? Paulus oder Jakobus? Wer ist, dass beide recht haben? Sind wir einverstanden, beide haben recht? Ja, ich auch. Sind wir schon in der Mehrheit? Ja, warum? Paulus schreibt, für meine Erlösung kann ich nichts dazu beitragen. Ich werde gerechtfertigt allein durch die Gnade. Jakobus schreibt, ja, das stimmt. Aber wenn ich gerechtfertigt worden bin, dann muss diese Rechtfertigung eben Werke hervorbringen. Und ohne diese Werke ist mein Glaube tot. Und das hat Martin Luther eben nicht verstanden. Also im Himmel sage ich das ihm dann mal, wie das gemeint ist. Das ist eben dieser Jakobusbrief. Und jetzt geht Jakobus auf eine ganz unglaubliche, klare Linie und er sagt, wenn bei euch aber Neid, ihr kennt das Wort Neid, oder das ist so lateinisch Neiditis. Oder Streitsucht. Wenn solche Dinge in euren Herzen drin sind, dann rühmt euch nicht der Weisheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern das ist eine Weisheit, die von unten kommt. Hast du das schon mal gewusst, dass das in der Bibel steht? Es gibt eine Weisheit, die von unten kommt. Wenn Streit, Neid im Herzen eines Menschen ist, sagt Jakobus, das ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche, dämonische Weisheit. Das ist mir wieder neu bewusst geworden. Und jetzt macht Jakobus noch einmal einen Schritt zurück und sagt jetzt, wie Weisheit dann von oben aussieht. Wer möchte eben diese Weisheit mal Hände hoch. Wer möchte diese Weisheit? Ja, alle, oder? Wir brauchen diese Weisheit. Unbedingt. Die Weisheit von oben ist erstens rein. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, was bedeutet dieses Wort rein? Für mich hat das den Ausdruck, ohne bösen Hintergedanken. Einfach arglos, rein. Dann sagt er weiter, die Weisheit von oben ist friedvoll, friedfertig. Was bedeutet friedfertig? Strebt und bemüht sich um Frieden. Und Jesus hat in der Bergpredigt ja dieses herrliche Wort gesagt. Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt. Die Weisheit von oben ist friedfertig. Dann ist die Weisheit mild oder gütig, freundlich. Und dann sagt Jakobus weiter, die Weisheit ist folgsam. Was bedeutet das? Ich habe mit diesem Wort folgsam nicht so viel anfangen können und habe dann in einer anderen Übersetzung etwas gefunden, wo ich gesagt habe, ja, das ist ein Volltreffer. Und zwar in der, glaube ich, in der Luther- oder in der Schlachterübersetzung heißt das so: Weisheit von oben lässt sich etwas sagen. Weisheit von oben ist korrekturfähig. Sind wir das? Sind wir korrekturfähig? Fähig. Oder haben wir schon gemeint, wir haben die Weisheit mit dem Suppenlöffel gegessen? Das andere Wort kennt ihr ja. Weisheit von oben lässt sich etwas sagen. Weisheit von oben ist korrekturfähig. Wisst ihr, ich bin so dankbar, dass ich, wo ich bin, immer wieder so weise Menschen um mich habe. Und die machen mich manchmal auf Dinge aufmerksam, die ich gar nicht gemerkt habe. Und ich bin sehr, sehr dankbar. Ich bin sehr, sehr dankbar für Menschen, die mir ehrliche Feedbacks geben und sagen, du, das kann ich jetzt nicht ganz verstehen. Und das habe ich gerne. Aber etwas, was ich überhaupt nicht gerne habe, und das hasse ich abgrundtief, wenn immer Menschen hintendurch das Maul aufreißen über mich und nicht den Mut haben, mir dasselbe ins Gesicht zu sagen. Ich bin korrekturfähig, aber ich werde wütend, wenn ich immer wieder merke, dass Menschen hinter meinem Rücken mich verurteilen. Haben wir dann nicht den Mut, aufeinander zuzugehen? Weisheit, und das sagt Jakobus so wunderbar, Weisheit lässt sich etwas sagen. Und übrigens, das Wort Weise, das hat nicht unbedingt mit der Haarfarbe zu tun. Weiß. Es können viele weiße Menschen, aber ob sie unbedingt weise sind, das weiß ich nicht. Ich kenne viele junge Menschen, die sind sehr viel mehr weise als die Weißen mit 2S. Also Weisheit hängt nicht mit dem zusammen. Weisheit ist für mich eine Lebenserfahrung. Weisheit ist eine Lebenserfahrung. Und dann noch zwei Dinge. Weisheit ist voller Barmherzigkeit. Wisst ihr, mir gefällt dieses Wort Barmherzigkeit. Barmherzigkeit heißt für mich, ich bin meiner eigenen Unvollkommenheit, meiner eigenen Unfertigkeit sehr wohl bewusst. Und wenn mir das bewusst ist, dann kann ich auch barmherziger umgehen mit meinem Nächsten. Ich habe einen Spruch gelernt von einem Eremiten, von einem Wüstenvater, der hat gesagt, wir sind alle schwache Menschen. Halte du aber keinen für schwächer, als dass du selbst bist. Dann haben wir gelernt, was es heißt, voller Barmherzigkeit. Und das Letzte, voll von guten Früchten. Und über was denkt ihr jetzt nach, wenn ihr hört, voll von guten Früchten? Was sind das für Früchte? Was sind das für Früchte? Voll von guten Früchten. Ich fordere euch ein wenig heraus. Galater 5, Vers 22. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Eine Frage. Wie wachsen diese Früchte? Wie wachsen diese Früchte? Wer möchte diese Früchte? Ja, also sicher alle, oder? Ja, wie wachsen die? Aha. In die Gemeinschaft mit Gott, du bist ganz nah dran. Wie wachsen diese Früchte? Gehorsam? Ja, stimmt alles. Im Gebet, ja. Wenn ich jetzt euch die Bibelstelle sage, dann sagt ihr alle, ja klar. Johannes 15. Lese ich ein paar Verse. Johannes 15. Ab Vers 1. Kennt ihr alle, oder? Aber haben wir es auch verstanden? Ich bin der Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, damit sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht. Ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, So werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierhin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Wenn ich solche Bibelabschnitte lese, dann bin ich immer sehr praktisch. Wie viel muss die Rebe sich anstrengen, dass sie Frucht bringt? So von einer Skala von 0 bis 100. Ich muss Frucht bringen. Ich als Rebe muss Frucht bringen. Muss sie sich anstrengen, dass sie Frucht bringt? Nein. Ja, warum dann nicht? Komisch. Was ist dann die Voraussetzung, dass sie Frucht bringt? Bleiben. Dieses Wort bleiben kommt in ungefähr 15 Versen 12-mal vor. Wenn die Rebe am Weinstock bleibt, dann geschieht etwas Wunderbares. Dann geschieht, dass der Saft des Weinstocks durch die Rebe fließt und sie bringt unaufhörlich Frucht. Aber ich habe etwas gemerkt. Ich habe nämlich gemerkt, dass der Feind eine Strategie hat. Die hat er leider bei mir schon oftmals hat er die versucht und er hat dann gewonnen, so mal zwischendurch. Er will uns immer herausholen aus dieser Gemeinschaft mit Gott. Das ist das Ziel von Satan. Er will uns immer wieder hinausholen aus dieser Gemeinschaft mit Gott. Und dann sind wir nicht mehr in dieser Verbundenheit. Und dann geben wir auch ein Stück weit dem Teufel Raum. Und darum sagt Jesus so eindringlich, so viele Male. Es gibt keine andere Bibelstelle im Neuen Testament, wo Jesus so stark, so eindringlich sagt, wenn ihr in mir bleibt und ich in euch bleibe, dann bringt ihr viel Frucht. Und wir müssen immer wieder dieses Bleiben in ihm üben. Das ist etwas so Wichtiges. Und so kommen diese Früchte. Und die einen Früchte sind ein wenig größer, die anderen sind ein wenig kleiner. Also meine, so eine Frucht ist noch nicht so ausgewachsen, die Geduld. Das ist noch nicht so gut. Und die Disziplin, die Selbstbeherrschung. Eieiei, da muss ich noch viel lernen. Aber wenn ich in ihm drin bleibe, dann wachsen diese Früchte. Dann kommen aus diesem Bleiben wunderschöne, herrliche Früchte. Und ich bin ein Geruch vom Leben zum Leben. Viel guter Früchte. Zwei Worte möchte ich noch etwas sagen. Ich habe heute nicht so viele Bibelstellen, extra nicht, weil ich möchte, dass der Heilige Geist euch diese Verse in euer Herz hineinschreibt. Er, Jakobus, sagt noch etwas anderes. Diese guten Früchte haben noch zwei Namen, eben auch Weisheit von oben. Das eine Wort heißt unparteiisch. Was bedeutet unparteiisch? Kein einseitiges Urteil, unbestechlich, klar und deutlich, unparteiisch. Und jetzt kommt etwas, ein Wort, frei von Heuchelei. frei von Heuchelei. Was bedeutet das? Ich habe mir mal Gedanken gemacht, was das bedeutet. Frei von Heuchelei bedeutet für mich nicht etwas vorgeben, was ich nicht bin. Einfach frei von Heuchelei. Wisst ihr, ich habe etwas gefunden, das hat mir sehr gefallen. Ich habe mal in einem Lexikon nachgeschaut, diese Heuchelei. Das heißt, unerfahren in der Kunst der Schauspielerei. Also wir können ja wunderbar schauspielen, gell? Da kann ich zu jemandem, ich gehe jetzt nicht zu jemandem, weil ich muss aufpassen auf meinen Fuß. Ich habe ihn verknackst in Bern. Was habt ihr für Trottoirs? Ich habe meinen ganzen Fuß über eine Kante geknickt. Ich hoffe, ich kann noch einfahren. Ich kann noch heimfahren. Wie komme ich jetzt auf das? Ah, wegen der Heuchelei. Ich wollte euch etwas zeigen. Weißt du, kannst du dann kommen, ja schön, wie geht's dir? Und du schaust sie gar nicht an, du gehst schon zur Nächsten. Wie geht's dir? Wenn denn die sagt, es geht mir nicht so gut, dann bist du schon weg. Ich habe mal einen Cartoon, ihr wisst ja, was ein Cartoon ist, so ein Witzbild, habe ich gesehen, dass der Platzeinweiser der Gemeinde stand am Eingang und jeder, der kam, vor der Tür, die waren alle so. Kennt ihr diese 0815 Visage? Ich habe dummerweise, mein Handy heißt am Schluss 0815. Ich lasse jetzt sein, ich habe das schon seit Jahren. Da war dieser Mann da vorne und hat jedem Glied der Gemeinde eine Maske gegeben. Und die schauen dann alle so aus. Jeder, der reinkommt, der sieht dem anderen diese 0815 Gesicht nicht mehr. Oder alle, wie geht's dir? Ja, gut, gut. Ja, vergiss es. Frei von Heuchelei bedeutet eben nichts vortäuschen, was ich nicht bin. Und das bedeutet eben auch die Weisheit von oben. Zum Schluss ein Vers aus dem Römerbrief, Kapitel 14, Vers 19, ist mir so wichtig geworden. Römerbrief, Kapitel 14, Vers 19. So lasst uns nun nach dem streben, was zum Frieden und zur gegenseitigen Ermutigung, in Klammer, geistliche Förderung und Stärkung dient. Ihr Lieben, so sollen wir in der Gemeinde miteinander umgehen. Wir wollen einander unterstützen, wir wollen füreinander da sein, wir wollen einander erbauen, wir wollen einander geistlich fördern. Und mein Wunsch für heute Abend, für mich, ich mangle noch sehr, sehr an dieser Weisheit. Ich möchte noch mehr diese Weisheit von oben. Aber wir haben am Anfang ja gehört, wir dürfen um diese Weisheit bitten. Und weißt du, wenn du so viel Seelsorge machst, wie wir in der letzten Zeit, unglaublich viel. Da kommen Lebensgeschichten an uns heran, wo wir sagen, wow, was sollen wir hier machen? Was sollen wir hier sagen? Und dann sind wir so froh, dass wir diese göttliche Weisung bekommen. So zwei Worte, Herr, hilf jetzt. Was soll ich jetzt sagen? Und wenn dann diese göttliche Weisheit kommt, das ist wunderbar. Ich versuche euch heute Abend ein wenig zu zeigen, was ist göttliche Weisheit, also diese Weisheit, die von oben kommt. Und da wollen wir darum beten. Wir wollen uns noch viel mehr nach dieser wahren göttlichen Weisheit ausstrecken und danach streben. Und wir dürfen das ihn erbitten. Und er gibt, Jakobus schreibt das, er gibt sehr gerne. Aber es muss erbeten sein. Amen. Jesus Christus, ich danke dir für diesen Jakobus. Du hast uns viel gezeigt für diese Weisheit. Hast uns aber auch klar gemacht, dass es eine Weisheit gibt, die nicht von dir kommt. Sinnlich, menschlich, ja sogar dämonisch ist. Herr, wir bitten dich von ganzem Herzen, dass wir immer mehr in diese Weisheit hineinkommen. Und ich danke dir, Herr Jesus Christus, dass du uns gelehrt hast, bleibet in mir. Und wenn wir in dir bleiben, dann wachsen diese Früchte. Und ich danke dir dafür. Du hast uns hineingestellt in diese Welt. Und wir brauchen Weisheit von dir in der Begegnung mit Menschen. Und ich danke dir von ganzem Herzen. Herr Jesus, sei du jetzt mit Sonja und Charles in Israel. Behüte und bewahre du sie mit der ganzen Gruppe. Wir dürfen auch im Gebet miteinander verbunden sein. Hab innig Lob, Preis, Dank und Anbetung. Vater im Himmel, in dem wunderbaren Namen Jesus Christus. Amen. Können wir noch aufstehen für den Segen, bitte? Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns seinen Frieden. Amen. Amen. Gott befohlen, und wenn jemand Interesse hat, bei Marietta vorbeikommen. Einen schönen, gesegneten Sonntag wünsche ich euch noch.